Okay, Schorsch und Technik ist immer so eine Sache. Ich hoffe, das ist bei euch in der Gemeinde nicht auch so. Ich war dankbar, dass der Andreas so gnädig war mir gegenüber und sagt, ich muss jetzt nicht die Fortsetzung machen von Jakobus, weil ihr eine Reihe macht durchs Jakobus-Evangelium. Ich habe das nächste Wochenende ein Jubo, ein Jugendwochenende über die Offenbarung. Und ich habe mir gedacht, aus dem Seminar könnte ich eine Predigt herausnehmen. Von daher ist das heute Morgen ein bisschen ein Versuch. Passt schon, oder? Okay. Zuerst hatte ich mir gedacht, die Predigt wird 2 Punkte lang. Und dann habe ich mir gestern Nacht beim Lesen gemerkt, also 1 Punkt reicht eigentlich für Burghausen. Nee, das hat jetzt nichts mit euch zu tun. Das würde ich jetzt in Dithmuning genauso sagen. Ja. Vor etwa 30 Jahren, da merkte ich, dass ich schon relativ alt bin, da kam ein Gitarrist einer Death-Metal-Band zu mir. Und er sagte, meine Band würde gerne ein bisschen Bibelunterricht haben. Wärst du da bereit dazu? Aber es soll nicht um Jesus und auch nicht um die Gemeinde oder sonst irgendwie so Dinge gehen, sondern wir wollen das Buch der Offenbarung kennenlernen. Also mir war das damals eine Nummer zu groß und ich habe diese Bibelstunde dann abgesagt. Aber ich habe mich dann auch schon immer wieder gefragt, warum wollten die unbedingt als Death-Metal-Band das Buch der Offenbarung kennenlernen. Jetzt viele Jahre später habe ich dann im Internet gesurft und habe mir dann ein paar Filme angeschaut von ihrer Band. Sie gehen mittlerweile auf Europa- und Welttournee. Und ich habe mir gedacht, sie wollten durch die Offenbarung nur Stoff haben für ihre düsteren Liedtexte. Weltuntergangsstimmung verbreiten, so kam mir das vor. Aber das ist gar nicht die Absicht des letzten Buches der Bibel. Es ist nicht geschrieben, um unsere Neugier auf die Zukunft zu stillen. Es ist auch nicht dazu da, um unsere Lust auf Spekulationen anzuheizen. Es ist auch nicht geschrieben, um uns Angst zu machen. Und es gibt Christen, die lesen die Offenbarung nicht, weil ihnen dieses Buch angeblich Angst macht. Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Also der Vers sagt einleitend bei der Offenbarung, wer dieses Buch liest und wer sich damit beschäftigt, wer es liest, wer es hört, wer es anwendet, der soll sich glücklich preisen, der wird glücklich. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Offenbarung gelesen hast und darüber glücklich geworden bist. Aber das wäre das Ziel. Man kann also einfach sagen, wenn du als Christ die Offenbarung liest und was du da liest, macht dir Angst, dann hast du dieses Buch falsch gelesen. Das Wort Offenbarung heißt auf Griechisch Apokalypsis. Und das bedeutet so viel wie Enthüllung, Aufdeckung, eine Decke wegziehen. Wenn bei der Formel 1 eine neue Saison beginnt, gerne werden vorher die Rennboliden enthüllt. Da kommt dann die Presse zusammen und die ganze Persönlichkeit und die stehen dann vor so einem neuen Rennwagen, aber der ist mit einer Decke zugedeckt. Und dann warten die ganzen Fotografen darauf, bis diese Decke weggezogen wird und dann ist der neue Rennwagen zu sehen. Was wird im Buch der Offenbarung enthüllt? Hier wird nicht nur die Zukunft unserer Erde enthüllt, sondern vor allem eines, der Thron Gottes. Jesus regiert. In den Liedern heute Morgen haben wir das immer wieder betont. Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das A, das O, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Die Offenbarung zieht der Decke weg und wir sehen Gott und seinen Sohn Jesus auf dem Thron. Das Wort Thron, ich habe es nicht genau nachgezählt, aber es kommt ungefähr so 45 Mal in der Offenbarung vor, sonst nur noch 17 Mal im ganzen Neuen Testament. Also ist die Offenbarung das Thronbuch Gottes. Und das Thronbuch wird zum Trostbuch, wenn ich es richtig verstehe. Und um es recht zu verstehen, möchte ich ein wenig auf den Hintergrund der Offenbarung eingehen. Ein paar Folien habe ich. Der Jünger Johannes, der dieses Buch geschrieben hat, der war zu der Zeit ein alter Mann. Man rechnet fast damit, dass er schon 80, 90 Jahre alt war und er ist auf der Insel Patmos. Warum ist er dort? Sagt er in Vers 9, ich Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Warum war er dort? Weil er Jesus bezeugt hat. Und deswegen hat er Nachteil in Kauf nehmen müssen. Wie viele der verfolgten Geschwister, so wie der Andreas vorher schon gebetet hat. Und in dieser Zeit regierte einer der grausamsten Kaiser im Römischen Reich, nämlich der Domitian. Und der Domitian war der Erste, der sich nicht nur göttlich bezeichnete, sondern der sich wirklich als Gott hat ausrufen lassen. Und gleichzeitig war er krank vor Angst. Er hatte einen ganzen Staat von Spitzeln, die alles überwachten, und alles, was ihm irgendwie verdächtig war, ließ der Domitian sofort ausmerzen. Am Ende brachte dann seine eigene Frau ihn zur Strecke, gell? Und der alte Johannes war nur noch der einzig lebende Apostel. Alle anderen Apostel wurden hingerichtet. Auch der Paulus war von der Oberfläche verschwunden. Und wenn es stimmt, was kirchengeschichtliche Überlieferungen sagen, dann ließ der Domitian den Johannes foltern, anschließend mit heißem Öl übergießen. Und er hat es komischerweise überlebt. Und aus Ehrfurcht davor hat er diesen Johannes dann auf die Insel Patmos verbannt. Jetzt versetzt euch mal in die Lage dieses alten Apostels. Er hatte keinen direkten Einfluss mehr auf seine geliebten Gemeinden. Aber er konnte von der Insel noch hinüberschauen auf das Festland. Patmos war der türkischen Küste oder ist immer noch der türkischen Küste vorgelagert. Er kann hinüberschauen zum Festland, aber er kann nicht mehr persönlich eingreifen. Und er weiß, diese Gemeinden da drüben, die sind äußerst schwach. Das lesen wir dann in Kapitel 2 und 3, wo es um diese Sendschreiben an diese Gemeinden geht. Und vielleicht war er frustriert und hat jetzt gehadert, warum das alles, warum kommt Jesus jetzt nicht wieder? Und genau in diese Situation hinein bekommt der Johannes jetzt die Offenbarung von Jesus. Um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, lese ich die Verse 9 bis 18 in Kapitel 1. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn, das ist der Sonntag, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem langen Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in der Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vielleicht stand der Johannes gerade am Ufer der Insel Patmos. Das wäre nicht sehr verwunderlich, weil die Insel gerade mal, glaube ich, ein paar Kilometer breit ist und 17 oder 20 Kilometer lang. Vielleicht steht er da am Ufer und schaut verunsichert hinüber aufs Festland. Was wird aus den Gemeinden dort? Wie soll das alles weitergehen? Werden die kleinen Gemeinden dort überleben? Und da hört Johannes seine gewaltige Stimme. Vielleicht habt ihr aufgepasst, von wo hört er die Stimme? Von hinten. Was muss man tun, wenn man von hinten eine Stimme hört? Man muss sich umdrehen. Vers 10, ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme. Vers 12, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Das heißt, der Johannes muss seine Blickrichtung wechseln. Er braucht einen Perspektivenwechsel. Und das ist ein wesentliches Thema, ein roter Faden, der sich durch das ganze Buch der Offenbarung zieht. Perspektivenwechsel. Als ob der Herr ihm sagt: Du Johannes, schau in den schwierigen Zeiten nicht ständig in Richtung Asia, sondern schau auf den Herrn. Und so bekommt der Johannes jetzt einen ganz neuen Blick auf Jesus, seinen Herrn. Er war der Lieblingsjünger, gell? Er war der Jünger, den Jesus liebte. Der war der Jünger, der an seiner Seite lag. Und jetzt sieht er Jesus in einer Gestalt, wo er ohnmächtig vor ihm niederfällt. Wir brauchen Jesus nicht nur als Freund, sondern wir brauchen Jesus auch als den Mann, vor den es uns umhaut. Und wie tritt Jesus auf? Ich weiß noch, wo ich das an irgendetwas erinnere. Ein langes Gewand bis zu den Füßen wird beschrieben, einen Gürtel und weiße Haare wie Wolle, wie Schnee. Woher kommt das? Beziehungsweise, wo sieht man das später? Das haben die Amis so übernommen. Wenn ein Richter in den Gerichtssaal ging, um Gericht zu sprechen, dann musste er ein langes Gewand tragen und setzte sich eine weiße Perücke auf, die symbolisieren sollte: Hier spricht die Weisheit Gottes. Jesus tritt hier auf als der Weltenrichter. Wie erbärmlich ist dieser Domitian im Vergleich zu diesem Herrn? Und diese gleiche Anwendung, die brauchen wir heute. Ändere deine Perspektive. Wir brauchen eigentlich ständig diesen Perspektivenwechsel. Und ich denke, das ist das Grundanliegen des Buches der Offenbarung. Starr nicht wie ein Karnickel auf die Schlange. Keine noch so schlimme Nachricht soll dich in Panik versetzen, keine Tageszeitung soll dich einschüchtern. Lass dich nicht von den Schlagzeilen erschlagen, sondern schlage deine Augen auf den, der alle Schlagkraft hat. Wie sehr beeindrucken dich die Dinge dieser Welt? Und im Vergleich dazu, wie sehr beeindruckt dich Jesus? Und diesen Vergleich darfst du ruhig immer wieder mal anstellen in deinem Leben. Was bedeutet dir Jesus angesichts vielleicht nochmal einer drohenden Wirtschaftskrise? Der Käse ist ja noch nicht gegessen. Was bedeutet dir Jesus angesichts einer Syrien-Invasion der Türkei jetzt? Das ist ja direkt vor unserer Haustür. Was bedeutet dir Jesus angesichts der Manipulation von Jugendlichen und von Kindern? Wir hatten gestern eine Jugendstunde bei uns in Tittmoning und waren über 80 Jugendliche da. Der Wilfried Block hat ein Seminar gehalten über Freundschaft, Partnerschaft und so weiter. Und da war einer so in der letzten Reihe und den habe ich schon immer ein bisschen beobachtet. Ich habe mich dann hintergesetzt zu ihm in die letzte Reihe. Und einige, der hat wirklich angefangen, keine Luft mehr bekommen. Ich habe mir gedacht, der kollabiert. Der hat angefangen auszuschlagen und dann war er dabei zu sagen, was redet dieser Mann da vorne für ein Rotto oder irgend sowas. Dann habe ich gedacht, bevor er jetzt ganz ausflippt, er schlug dann links und rechts auf seine Leute ein, die er gar nicht kannte, habe ich ihn mir genommen und bin mit ihm rausgegangen. Und dann sagte er mir, ich bin 13 Jahre alt und ich bin extremer Moslem. Und ich glaube an Allah. Ich habe dann mich versucht, ein bisschen mit ihm zu unterhalten, was ihm denn sein Glaube, sein muslimischer Glaube bedeutet. Und ich habe dann gemerkt, er hat überhaupt keine Ahnung. Er war bekennender Moslem, hatte aber überhaupt keine Ahnung von seiner Religion. Was Ähnliches habe ich erlebt. Wir haben eine Weltreligionausstellung gehabt im Mai bei uns und da kamen immer wieder Gruppen, auch Schulklassen und eine Frauengruppe kam, die kamen vom Campingplatz rüber und die Frau hat sich schon beim Animismus die Hände immer gerieben, dann beim Hinduismus und man sagte sie immer, und jetzt kommen wir gleich zu meiner Lieblingsreligion. Und als wir dann zum Buddhismus kamen, das war ihre Lieblingsreligion, habe ich mir gedacht, jetzt lasse ich sie mal reden und habe ihr nur Fragen gestellt. Ich habe gemerkt, sie hat keine Ahnung. Aber es war ihre Lieblingsreligion. Und so ähnlich geht es mir mit der ganzen Klimasache, die zurzeit läuft. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Jugend ist, ich kriege immer wieder Anrufe von irgendwelchen Leuten, die mich darauf hinweisen, ob ich als Jugendleiter schon das zur wichtigsten Sache mache in unserer Jugendarbeit, dass unsere Jugendlichen auf die Demonstration Fridays for Future gehen. Und ich muss ihnen dann am Telefon sagen, du, nein, wir haben was Wichtigeres, das ist uns nicht die wichtigste Sache. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann wirklich diese Gerichte hereinbrechen, wie die Offenbarung sie schreibt, gell? Diese Stürme und dass ein Drittel der ganzen Menschheit stirbt und dass das Gras verbrennt und dieses und jenes, dann werden alle sagen, haben wir es euch nicht schon immer gesagt, jetzt haben wir den Klimakollaps. Aber keiner würde deinen Gedanken daran verschwenden, dass es Gerichte Gottes geben könnte. Die Offenbarung will eines deutlich machen. Angesichts all der Dinge, die in der Welt passieren oder die in deinem Leben passieren, es können ja auch in deinem Leben Katastrophen einbrechen, die dein Leben zusammenbrechen lassen wollen, oder? Aber die Offenbarung will uns eines deutlich machen. Wenn etwas Schlimmes passiert in der Welt oder in deinem Leben, dann ist Jesus immer noch der König. Da ändert sich nichts dran. Und für uns als Gemeinde gilt, wenn wir Einfluss haben als Gemeinde auf diese Welt, dann preist den Herrn. Aber wenn wir keinen Einfluss haben auf die Welt, dann ist er immer noch Herr. Und wenn wir durch unsere guten Taten, so wie es Petrus sagt, den anderen das Maul stopfen können, dann preist den Herrn. Aber wenn die anderen uns das Maul stopfen, dann ist er immer noch der Herr. Er ist der König. Und daran ändert sich nichts. Lobe den Herrn in jeder Lage. So haben wir vorhin so ähnlich gesungen. Warum? weil er in jeder Lage der souveräne Herr und König ist. Und daran ändert sich nichts. Und schaut mal, mit welchen Sätzen sich der Domitian verehren hat lassen. Da muss ich selber hochschauen. Heil dem Herrn. Unbesiegbarer Macht, Herrlichkeit, Ehre, Friede, Sicherheit, wer ist dir gleich? Du allein bist würdig zu nehmen das Reich. Herr der Herren, Gott aller Dinge. Kommen uns diese Verse bekannt vor? Das sind genau die Verse, die du in der Offenbarung wiederfindest. Wie kommt es? Hat Satan eventuell der Anbetung Gottes gelauscht und hat sie dann den Domitian eingeflüstert? Oder greift der Domitian, greift Gott gerade die Worte von Domitian heraus, um dann zu bezeugen, nee, das, was der von sich sagt, das trifft ja nur auf Gott zu? Wir wissen es nicht genau. Aber von Domitian ist überliefert, dass er ständig Papageien dressieren ließ. Und die Papageien, die saßen in seinem Thronsaal und die haben dann immer wieder gesprochen, Ave Domitian, Ave Domitian. In Offenbarung 4, da schaut Johannes in den Thronsaal Gottes. Da wird er entrückt und schaut da hinein. Und was er dort sieht, das sind vier lebendige Wesen, die flankieren den Thron Gottes. Die sind immer um diesen Thron. Und er sieht einen Löwen, das ist der König der Tiere. Er sieht einen Stier, das war das stärkste dressierbare Haustier zur damaligen Zeit. Er sah einen Menschen, die Krone der Schöpfung, und er sieht einen Adler, den König der Lüfte. Also eine Stellvertretung der ganzen Schöpfung, kann man sagen. Und was tun diese vier Wesen? Kapitel 4, Vers 8. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der da war und der ist und der kommt. Was ist der Gegner Domitian mit ein paar lächerlichen Papageien? Die krächzen, Ave Domitian. Die Offenbarung gibt uns einen realistischen Blick für das, was uns oft so Angst einjagt. Und sagt, deine Angst ist ja gar nicht wirklich, nicht begründet. Zumindest wenn du Christ bist. In Offenbarung 1, Vers 19 gibt uns Jesus eine Inhaltsangabe von dem Buch der Offenbarung. Er sagt dem Johannes, schreibe, was du gesehen hast. Was hat er gesehen? Das ist Kapitel 1. Er hat diese Erscheinung von Jesus als Richter gesehen, die so mächtig war, dass er sich vor ihm niedergeworfen hat. Schreibe, was ist. Das sind die Kapitel 2 und 3. Dort wird berichtet der Zustand der Gemeinden. Und schreibe, was danach geschehen soll oder was danach kommen wird. Das lesen wir ab Kapitel 4 bis zum Ende. Das ist zukünftig. Vielleicht kann ich euch ein bisschen Lust machen, um mal die Offenbarung wieder zu lesen. In Kapitel 2 und 3 werden sieben damalige Gemeinden angesprochen. Ich glaube, Jesus spricht einerseits in ihre damalige Situation hinein und ihre Probleme an, so wie das Sendschreiben aufgebaut ist. Es ist so eine Rundreise von Ephesus angefangen und dann bis nach Laodicea, sodass man rundum geht und von einer Gemeinde zu der anderen dann dieses Sendschreiben überbrachte. Ich glaube, Jesus spricht ihre damalige Situation an, aber es sind gleichzeitig die Probleme, die wir heute als Gemeinden haben, weltweit. Die einen mehr das, die anderen das. Man kann es in Gruppierungen einteilen. Ephesus und Laodicea, die erste und das siebte Sendschreiben, ihr Problem war, sie sind lau geworden, haben keine Leidenschaft mehr. Wir gehen ein bisschen nach innen vom Kreis. Smyrna und Philadelphia, Das waren zwei Gemeinden, die waren unter Druck und unter Verfolgung. Die drei Gemeinden in der Mitte, Pergamus, Thyatira und Sardes, waren Gemeinde unter dem Einfluss von falscher Lehre. Lauheit, Verfolgung, Irrlehre. Und genau das sind doch unsere Gemeindeprobleme heute. Wenn das die Situation der Gemeinde ist, dann muss ich sagen, dann steht es um die Gemeinde doch nicht gut. Wird die Gemeinde Jesu die kleine Schar überleben im ersten Jahrhundert, im 21. Jahrhundert? Wo ist Gott angesichts von Lauheit, Verfolgung und Irrlehre? Und mit dieser Frage vor uns schenkt uns das Buch der Offenbarung gleich wieder einen Perspektivenwechsel. Kapitel 2 und 3 hören auf, dieser traurige Blick auf die Gemeinden dort. Und Kapitel 4 fängt an mit Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die gleich einer Posaune ich mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier rauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, was sieht er jetzt? Ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und dann wird dieser Thron näher beschrieben. Johannes schaut auf die Gemeinden und sagt traurig. Jesus gibt ihm einen Perspektivenwechsel und er schaut in den Thronsaal Gottes und in Johannes haut es fast um. Er ist auf dem Thron. Auch angesichts von lauen, verfolgten und verführten Gemeinden. Er ist trotzdem auf dem Thron. Und in Kapitel 5 rückt jetzt ein kleines Buch, oder kein kleines Buch, es rückt jetzt ein Buch ins Zentrum. Ich weiß nicht, wie gut ihr die Offenbarung kennt. Ein Buch mit 7 Siegeln. Manche sagen, ich lese die Offenbarung nicht, weil es ist ein Buch mit 7 Siegeln. Das stimmt gar nicht. Es kommt darin ein Buch mit 7 Siegeln vor. Aber es ist selber kein Buch mit 7 Siegeln. Und das Buch mit 7 Siegeln, das da drin vorkommt, das wird im Laufe der Zeit der Offenbarungsgeschichte gebrochen und geöffnet. Offenbarung 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und jetzt kommt eine eigenartige Reaktion. Und ich weinte sehr. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch hineinzublicken. Meine Frage ist, warum wird der Johannes hier so emotional? Warum fängt er an zu weinen? Was steht denn in diesem Buch drin? Schon viele Gläubige gefragt, so ganz spontan, gell? Was steht denn in diesem Buch drin? Die meisten sagen, ja, unsere Namen. Nein. Da stehen die schrecklichsten Katastrophen drin. Und wenn dieses Buch geöffnet wird, ein Siegel um das andere, dann brechen diese Katastrophen aus. Und man fragt sich, weil, wusste das der Johannes? Und ich denke schon. Die Frage ist dann, warum fängt der Johannes jetzt an zu weinen? Wäre es dann nicht besser, wenn dieses Buch verschlossen bleibt und diese Katastrophen da drin bleiben und gar nicht zum Ausbruch kommen? glaube, der Johannes wünscht sich, dass der ganze Schrecken über diese Erde zu einem Ende kommt, weil sich die Erde langsam zugrunde richtet. Und dieser Schrecken kommt nur zu einem Ende durch ein abschließendes Gericht. Denn nur ein Gericht schafft letztendlich Gerechtigkeit. Das ist ja bei jedem menschlichen Gericht auch so, oder? Wenn mir Unrecht geschieht und ich gehe vor Gericht, dann hoffe ich, dass dort Gerechtigkeit herauskommt. Und nur dieses abschließende Gericht, das uns das Buch der Offenbarung beschreibt, es zieht sich ja im Prinzip nur auf 7, 3,5 Jahre hin. Nur dieses abschließende Gericht schafft am Ende die Gerechtigkeit und einen Zustand, den die Erde seit 6000 Jahren mindestens schon immer gesehen hat. Okay, Offenbarung 5, Vers 5. Jetzt will der Johannes, schaut der Johannes genauer hin. Ja? Und jetzt heißt es in Vers 5, jetzt kriegt der Johannes eine Antwort auf sein Weinen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der da aus dem Stamm Juda ist, und die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Es gibt doch einen. Und es ist der Löwe von Juda. Und der Johannes denkt sich, ja, ein Löwe muss es sein. Ein starker Löwe. Johannes dreht sich um in Vers 6. Und ich sah, als er den Löwen genauer beobachten will, und ich sah und sie in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner, 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und wir denken uns, sind wir jetzt im falschen Film oder was? Ein Löwe wird angekündigt. Johannes schaut hin und er sieht ein Lamm, das steht, es liegt nicht, sondern es steht wie geschlachtet. Ein Lamm, das geschlachtet wurde, aber wieder auf die Beine gekommen ist. Und das, was wir hier lesen, stellt all unsere Machtpolitik auf den Kopf. Die Offenbarung zeigt unser Gegenbild zu dem, was bei uns Menschen mächtig, stark und einflussreich und richtig ist. Gell? Wer lenkt die Geschicke dieser Welt? Wir denken, ja, Löwe muss es sein. Starker muss auftreten. Wer löst die Probleme angesichts all der Katastrophen, die man jetzt immer öfter hört in den Nachrichten? Ja, es muss ein Starker sein. Aber letztendlich ist es das Lamm. Und das ist irgendwo auch das, was wir als Christen doch ständig erleben. Wir reden und wir singen von der Stärke Gottes. Alles ist möglich durch seine Kraft. Aber das, was wir oft erleben, ist Schwachheit. Wir singen von der Allmacht Gottes und wir erleben trotzdem, dass eine Familie ein behindertes Kind bekommt unter uns. Wir singen von der Allmacht Gottes und trotzdem wird einer aus der Gemeinde depressiv. Wir singen von seiner Allmacht und trotzdem wird wieder ein 13-jähriges Mädchen in Indien wegen ihres Glaubens vergewaltigt. Und wir werden, so wie es der Paulus sagt, im 2. Korintherbrief überall bedrängt und kommen in Verlegenheit. Und Paulus geht im 2. Korintherbrief weiter und sagt dann in Kapitel 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Geltung. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das Schicksal dieser Welt liegt nicht in der Hand von irgendeinem Politiker, nicht in der Hand von Donald Trump oder von Wladimir Putin, sondern in der Hand eines Lammes. Und das Schicksal dieser Welt liegt in der Hand eines unschuldigen Lammes, das dasteht wie geschlachtet. Der Demütigste, der sich selber erniedrigte, der Demütigste, der sich wehrlos machte, einer, der sich hat hinrichten lassen, einer, der das Gericht auf sich nahm, der ist bestätigt dazu, das Gericht zu halten. Er selber wurde gerichtet für uns. Deswegen darf er am Ende als der Richter dieser Welt auftreten. Und das Lamm kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Vers 7. Und als das passiert, als das Lamm das Buch aus der Hand Gottes nimmt, kommt es im Himmel zu einer explosionsartigen Anbetung. In Kapitel 4, da wurde Gott, der Vater, angebetet und jetzt in Kapitel 5 zielt die ganze Anbetung auf dieses Lamm, auf seinen Sohn. Und ich glaube, wenn du diese zwei Kapitel, Kapitel 4 und 5 der Offenbarung richtig verstanden hast, dann bist du richtig gepolt für die ganze Offenbarung. Dann wird dir die ganze Offenbarung keine Angst mehr einjagen. Und du kannst getrost weiterlesen. Vielleicht einen kurzen, ich gehe jetzt nicht drauf ein, aber einen kurzen Überblick über die Offenbarung. Ab Kapitel 6 lesen wir von verschiedenen Gerichten und Sachen, die auf der Erde passieren. Ab und zu gibt es dann Einschübe zwischendurch. Wir sehen den 7 Siegelgerichte, 7 Posaunengerichte, die 7. Posaune sind dann 7 Schalengerichte. Was ist der Unterschied zwischen einer Schale und einer Flasche? Frage ich die Kinder manchmal. Bei einer Wasserschlacht erleben wir das immer. Ja. Zuerst fängst du mit Flaschen an und mit Spritzen. Eine Flasche macht blub, blub, blub. Und man muss schütteln, dass das Wasser rauskommt. Bei einer Schale macht es wusch. Und diese 7 Schalengerichte, die werden schnell und heftig aufeinander kommen. Dann lesen wir von der Hure Babylon. Aber was wichtig ist, ist das, was oben drüber ist. Und immer wieder braucht es diesen Perspektivenwechsel, dass man hineinschaut in den Thronsaal Gottes. Bei all dem, was unten passiert auf der Erde, Gott ist der Gleiche. Er sitzt immer noch. Er wuselt jetzt nicht rum im Himmel, hat seinen Thron verlassen, weil ihm das alles jetzt aus den Händen geraten ist, sondern er ist souverän. Und er hat alles in der Hand. Und um dieses Vertrauen wirbt das Buch der Offenbarung. Er hat dein Leben in seiner Hand. Und er hat die ganze Weltgeschichte in seiner Hand. Es gibt nichts auf dieser Erde, was Gott überraschen könnte. Viele versuchen, die Offenbarung zu lesen mit dem Fokus auf diese Erde, auf die untere Schiene. Aber wenn wir von diesen Gerichten lesen, die über die Welt kommen, die andeutungsweise in Geburtswehen ja schon da sind, brauchen wir unbedingt diesen ständigen Blick in den Thronsaal Gottes. Das ist eigentlich mein Hauptpunkt. Ich habe mir gedacht, bei diesem Punkt belasse ich es heute, weil er vielleicht auch wichtig genug ist für uns. Also lass dich nicht von den Schlagzeilen erschlagen, sondern schlage deine Augen auf den, der alle Schlagkraft hat. Und lass dich auch nicht vom Versagen der Gemeinden, von ihrer Lauheit, von der Verfolgung, von der Irrlehre entmutigen. Lass dich auch nicht entmutigen von deinem eigenen Versagen. Damit hast du auch genug zu tun. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Sondern richte deinen Blick immer wieder in den Thronsaal Gottes und schau an das Lamm. Geschlachtet ist für dich. Und das braucht man. Das ist wie bei einem Fotoapparat, gell, wenn du eine Kamera hast, ein Objektiv. Und wenn es finster wird, was mache ich? Ich mache die Blende ganz auf, damit mehr Licht reinkommt und setze den Fokus auf den Herrn. Wenn du die Blende aufmachst in deinem Leben und den Fokus auf den Herrn setzt, dann fährst du gut, auch in Zeiten, wo es schwierig wird. In der Kinderstunde haben wir die Geschichte vom Jairus gelesen. Der kommt zu Jesus mit der dringenden Bitte, weil seine 12-jährige Tochter am Sterben ist und damit stirbt ihm eigentlich alles weg, hat man so den Eindruck. Und in dieser ganzen Geschichte wird es für den Jairus immer dunkler, obwohl er mit Jesus geht. Zuerst geht es nur schleppend voran wegen der vielen Menschen. Und dann lässt sich Jesus auch noch aufhalten von einer blutflüssigen Frau und will mit dieser Frau auch noch reden. Und zu guter Letzt kommen dann die Diener von Jairus und sagen, deine Tochter ist eh schon gestorben, du musst den Meister nicht weiter bemühen. Der Jairus hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er wirft betrübt seinen Glauben an Jesus weg, oder er stellt seinen Blick weiter auf Jesus scharf. Und das macht der Jairus auch dann und hat hört er von Jesus die Worte, Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Ganz ähnlich wie die Worte von Jesus an Johannes, oder? Johannes liegt auf dem Boden, er legt seine rechte Hand auf, der legte seine rechte Hand auf mich, sagt Johannes, und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und nur mit dieser Zusage können wir weiter sehen wie der Johannes und nur mit dieser Zusage können wir weiter gehen wie der Jairus. Persönliche Anwendung für heute ist einfach die einfache, du brauchst manchmal, habe ich in Klammer gesetzt, eigentlich hätte ich in Klammer setzen sollen, du brauchst ständig einen Perspektivenwechsel. Den haben wir nötig. Heute, morgen und all die Tage, die noch auf uns zukommen. Den zweiten Punkt hätte ich jetzt auch noch drauf, aber den lasse ich jetzt weg. Gut, ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir wollen dich preisen, so wie wir vorhin gesungen haben, weil du der König bist, der regiert. Herr, und weil du einerseits der Löwe bist aus dem Stamm Juda, aber andererseits, und es ist uns persönlich noch viel, viel lieber, du bist das Lamm, das geschlachtet wurde für uns. Und weil das die Wahrheit ist und wir auf dich vertrauen, brauchen wir kein Gericht zu fürchten. Und wir können gelassen in die Zukunft sehen und gehen, weil du für uns die Zukunft schon geregelt hast. So möchte ich dir danken, dass uns das Buch der Offenbarung, das du uns auch geschenkt hast, um glückselig zu werden, ja uns tröstet und uns Mut gibt für morgen. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, dass du ihm das schenkst. Amen.